If they don't pay, I'm not going to defend him. No, I'm not going to defend him. I got into a lot of heat when I said that. You said, oh, he's violating NATO. And, you know, the biggest problem I have with NATO, I really, you know, I mean, I know the guys very well. They're friends of mine. But if the United States was in trouble and we called them, we said, we got a problem, France, we got a problem, a couple of others I won't mention. Do you think they're going to come and protect us? They're supposed to. I'm not so sure.
Martin, was hören wir da?
Wir hören Donald Trump, wie er sich abfällig über die europäischen NATO-Verbündeten äußert und sagt, dass er sie nicht verteidigen werde, wenn sie nicht kräftig bezahlen. Und dann sagt er, naja, die würden uns ja auch nicht helfen, die Franzosen würden uns nicht zu Hilfe kommen. Und das stimmt natürlich nicht. Es gab in der Geschichte der NATO nur einmal die Anrufung des Artikels 5, also dem Bündnisfall. Und das war nach 9/11. Und die NATO-Partner der USA sind natürlich dann auch mit Washington in den Krieg in Afghanistan gezogen. Ist also barer Unsinn, was der Herr Trump hier sagt, aber trotzdem.
Es ist Mittwoch, der 12. März 2025. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Er war jahrelang unser Korrespondent in den USA. Heute ist er Podcaster und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir wollen heute mal in erster Linie über Donald Trump seine Außenpolitik reden.
Ja, und das ist auch gut so, Christoph, denn nach fast 2 Monaten im Amt gibt Donald Trump der Welt immer noch Rätsel auf, insbesondere in der Außenpolitik. Da fährt er einen Schlingerkurs und wir wollen jetzt mal ein bisschen sehen, ob wir der Sache auf den Grund kommen können.
Aktuell engagiert sich der Trump für einen Frieden in der Ukraine, wie wir wissen, und vor allem, wenn er selber immer wieder betont. In Jeddah, in Saudi-Arabien, hat sich gestern eine amerikanische Delegation mit einer Delegation aus der Ukraine getroffen. Was ist rausgekommen dabei, Martin?
Das war eigentlich gar nicht so schlecht, Christoph. Das war natürlich ein ukrainischer Versuch, nach der desaströsen Pressekonferenz im Weißen Haus zu retten, was noch zu retten ist. Und da scheint man tatsächlich weiterkommen zu sein. Es gibt wieder Militärhilfe, es gibt wieder Aufklärung für die Ukraine. Und natürlich ist das Mineralabkommen mit der Ukraine, das Donald Trump so wahnsinnig gerne hat, tatsächlich dann auch weitergekommen. Und die Ukraine stimmt wohl unter amerikanischem Druck, einer möglichen Waffenruhe und einem Einfrieren der Front zu. Das ist natürlich eine gute Entwicklung.
Wird es denn tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommen?
Ja, das müssen wir jetzt abwarten. Der Ball liegt jetzt bei den Russen, also bei Putin. Aber es ist natürlich klar, dass die Ukrainer unter dem Druck der Trump-Regierung Zugeständnisse gemacht haben. Jetzt warten wir gespannt auf die Antwort auf Moskau. Und ich bin da eher skeptisch. Und dann wird sich natürlich zeigen, was an dieser ganzen Initiative dran ist. Aber wir müssen eben abwarten, bis eine Antwort aus dem Kreml kommt.
Lassen wir Ihnen, was Trump sein Sicherheitsberater Mike Waltz nach dem Gespräch in Saudi-Arabien gesagt hat.
But we also got into substantive details on how this war is going to permanently end. What type of guarantees they're going to have for their long-term security and prosperity. But also really looking at what it's going to take to finally end this the horrific fighting. The other piece that I just want to make very clear is President Trump started this diplomatic effort in the Oval Office, talking to both leaders, both President Putin and President Zelensky back to back.
Das ist also der Sicherheitsberater Mike Waltz, der sagt, dass die Ukrainer tatsächlich Frieden wählen. Und vor allem betont er, dass der Donald Trump den Prozess angestoßen hat im Oval Office, und zwar indem er eben mit dem ukrainischen Präsident Zelensky geredet hat, aber auch mit dem Wladimir Putin.
Secretary Rubio will be with G7 foreign ministers in the next couple of days. We have the NATO Secretary General in the White House on Thursday, and we'll take the process forward from there. So
Der Trump redet also mit beiden Seiten und jetzt gibt er der Ukraine wieder Militärhilfe, wahrscheinlich um den Putin jetzt auch unter Druck zu setzen.
The president has decided to lift the pause on aid and on our security assistance to Ukraine going forward. And that's effective immediately.
Martin, sag mal, ist ihm Trump sein Vorgehen nicht ein Geniestreich?
Eher ein Streich als ein Geniestreich. Wir müssen es einfach mal abwarten, wie das weiter ausgeht. Aber es ist natürlich schon klar, dass dieser amerikanische Präsident völlig unberechenbar ist. Das ist wie ein Whipsaw, eine Schaukel hin und her. Keiner weiß, woran er ist. Und natürlich gibt es nun die Trump-Splainer, die Leute, die Trump erklären wollen und die ihn zu etwas machen, was er meiner Ansicht nach nicht ist, nämlich ein strategisches Genie, dem es darum geht, Russland aus der chinesischen Umklammerung zu befreien und so den Weg frei zu machen für ein Bündnis der USA mit Russland gegen China. Das wurde also nun in Trumps unverschämtes Verhalten gegenüber der Ukraine reininterpretiert. Der Mann denke sehr in sehr langen Zügen, historischen Zügen, sei also ein ganz großer Stratege. Das ist alles Bullshit, mit Verlaub gesagt. Trump denkt nicht mal um die nächste Ecke, wenn es um solche Sachen geht. Und ich bin also wirklich sehr, sehr verstört, dass man nun versucht, im Nachhinein sein Verhalten gegenüber Zelensky in der Ukraine damit zu rechtfertigen, dass er also ein zweiter Nixon sei, der nun also in den großen historischen Entwürfen denke, give me a break.
Also du hast mir Stichwort gegeben, das ist Richard Nixon. Natürlich, wenn es ums Dreieck China, Russland, USA geht, kommt man immer auf den Nixon und seine Öffnung gegenüber China.
Ja, natürlich. Das gab es natürlich schon 1971, als Nixon nach China gereist ist, nach geheimen Vorbereitungen von seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger. Und damals ging es darum, dass man die Achse Moskau-Beijing lösen wollte, dass man China entfremden wollte von Russland. Und Kissinger und Nixon eben das tatsächlich mit einer strategischen Weitsicht betrieben haben. Das war eine völlig andere Situation, völlig anders.
Lassen wir noch mal rein in die historische Erklärung von Richard Nixon, wo er gesagt hat, er reise jetzt demnächst nach Peking.
Good evening. I have requested this television time tonight to announce a major development in our efforts to build a lasting peace in the world. As I have pointed out on a number of occasions over the past 3 years, there can be no stable and enduring peace without the participation of the People's Republic of China and its 750 million people. That is why I have undertaken initiatives in several areas to open the door for more normal relations between our two countries.
Wir haben das auch schon gehört in unserem Podcast, die Ankündigung von Richard Nixon, aber jetzt im heutigen Zusammenhang kommen wir gerne darauf zurück. Die Öffnung von Nixon gegenüber China, ist das mit den Avancen von Trump gegenüber Putin nicht vergleichbar?
Nein, wie ich eben schon sagte, die Unterschiede sind gravierend. Zum einen war das Verhältnis der Sowjetunion und Chinas damals bereits schon sehr brüchig. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, dass wir bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen sowjetischen und chinesischen Grenztruppen am Ussuri-Grenzfluss erlebt hatten in den 60er Jahren. Und natürlich, was auch ganz wichtig war, war, dass Nixon und Kissinger sich keinerlei Illusionen über Beijings innenpolitischen Zustand und die Herrschaft der kommunistischen Partei gemacht haben. Keiner dachte an Nachahmung, keiner empfand irgendwie eine emotionale Nähe zu Zhu Enlai und Mao Zedong. Aber Teile von Trumps Magerbewegung sehen durchaus Wladimir Putin und dessen Russland als Vorbild. Das ist natürlich ganz klar.
Ja, und noch etwas anderes, vielleicht um das Eingangszitat von Trump nochmal aufzunehmen. Der Nixon hat mit seiner Reise nach China keineswegs NATO in Frage gestellt.
Nein, natürlich nicht. Und Nixons Öffnung nach China hatte keinen Einfluss auf US-Allianzen, also kein Ende von NATO oder ASEAN oder sonst irgendwas. Trumps Politik hingegen könnte zu einer Entfremdung zwischen den USA und Europa führen. Und da muss man sich die Frage stellen aus amerikanischer Sicht, wen hättest du lieber als Verbündeten, wenn es also um China ginge, Russland oder die Europäische Union und Europa, die NATO oder Russland? Das ist natürlich wahnsinnig, sich diese Frage überhaupt zu stellen, aber offensichtlich gibt es Leute, die wirklich glauben, Trump denke so weit voraus, dass er sich diese Frage stellen müsste. Hinzu kommt, dass eine Annäherung Russlands an die USA ohne Sicherheitsgarantien für Europa und insbesondere die Ukraine ganz klar dazu führen wird, dass es mehr Atomwaffen gibt und nicht weniger. Denn die Europäer werden auf jeden Fall nachrüsten. Sie werden auf jeden Fall versuchen, eigene Atomwaffen zu bekommen, sei es unter einem französisch-britischen Schutzschirm, sei es unter ganz anderen Umständen. Und noch was in diesem Zusammenhang. Trump sagt immer, dass er vor allen Dingen mehr Geld für Verteidigung von den Europäern fordert. Nun hat aber tatsächlich Elon Musk, sein kleiner Sidekick, also Trumps kleiner Sidekick.
So klein ist der nicht, du. Ja. Vor allem, wenn man das Portemonnaie halt.
Naja, gut, also politisch ist er eigentlich ein großer Sidekick. Jedenfalls hat Musk die polnische Regierung angemacht, und zwar auf übelste Art und Weise, obwohl gerade Polen, ich glaube, 5% seines Bruttosozialprodukts für Verteidigung ausgibt. Also da liegt so vieles im Argen, und ich möchte es nochmal betonen, wer also tatsächlich diese Haltung, seltsame Haltung Trumps gegenüber Russland mit der Haltung der Nixon-Administration gegenüber China vergleicht, der ist wirklich auf einem politischen Auge blind.
Jemand, der Trumps strategische Denken gut kennt, ist der John Bolton. Der John Bolton war Sicherheitsberater in der ersten Trump-Regierung von 2019 bis 2020.
This is all part of how Trump does business. It's all personal. I know this is hard to understand, that people think there's some policy behind it, but it's not. This is Trump believes that U.S. relations with other countries are embodied in his personal relations with the foreign heads of state. He thinks Vladimir Putin is his friend. He's never liked Zelensky, not since the famous perfect phone call in 2019.
Der John Bolton, der ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, sagt da, dass der Trump, sein früherer Chef und jetziger Wiederpräsident, dass der Trump keine Strategie hätte. Der Trump glaube, er könne die Aussenpolitik gestalten, indem er persönliche Beziehungen zu ausländischen Staatschefs pflege. Also der Putin sei sein Freund, der Zelensky eher sein Gegner. Martin, bist du einverstanden mit dem John Bolton?
Ja, es fällt mir sehr schwer zu sagen, dass ich mit irgendwas, was John Bolton sagt, einverstanden bin. Er war ja natürlich einer der Kriegstreiber 2003 beim Krieg im Irak. Aber ich bin 100% einverstanden. Bolton sagt ja auch, dass Trump also offenbar kein Verhandlungsgenie sei, weil er alle Trümpfe schon vorher aus der Hand gibt, wie zum Beispiel das Einstellen von offensiven Cyberoperationen gegen die Russen.
But if I may come to this order suspending offensive cyber operations against Russia, this is a huge mistake for the United States. Forget Ukraine. This isn't going to make Russia more eager to come to the table. It's the rest of Trump's policies abandoning Ukraine and taking Russia's side that prevent Russia from coming to the table. Why should they negotiate when Trump gives them everything they want?
Der hat recht hier, Bolton. Und Trump ist tatsächlich ein transactional person. Also wenn du mit ihm eine Runde Golf spielen gehst und es läuft gut und du bist freundlich, oder gucken wir uns Macron an. Macron im Oval Office, Macron in Washington. Macron weiß ganz genau, wie er Trump behandeln muss. Ja, er klopft ihm auf die Schulter, er drückt ihm 8-mal die Hand, er macht Witze mit ihm und so weiter und so fort. Das ist die Sache, die Trump will. Trump will eigentlich alle anderen Menschen dominieren. Das trifft auch für alle anderen Staatschefs zu. Und wenn du dich unterordnest, wenn du freundlich bist, wenn du voll auf ihn eingehst und ihm abnickst, egal welchen Blödsinn er von sich gibt, dann bist du Trumps Mann, ja. Und das ist natürlich schon ein Wahnsinnsunterschied zu Richard Nixon. Ich meine, es ist, wie ich vorhin schon sagte, klar, dass Nixon kein emotionales Verhältnis zu Mao Zedong oder zu Zhou Enlai gehabt hat. Im Gegenteil, die damaligen Herren in Washington waren sich im Gegensatz zu den heutigen Herren in Washington völlig drüber im Klaren, was ein Gangsterregime letztendlich die chinesische Führung war. Man hatte die Kulturrevolution mit ihren Millionen Toten nicht vergessen, ja. Jetzt natürlich vergisst man in Washington den Tod von Alexei Nawalny oder auch von anderen Dissidenten in Putins Russland. Man vergisst auch die Leute, die aus den Fenstern rausfallen. Und so weiter und so fort. Also kein Vergleich nochmals zu Richard Nixon.
Bevor wir weitermachen, da nur ein kleiner Einschub. Der Zhou Enlai war also der Außenminister von Mao Zedong. Was den Trump und den Putin betrifft und ihres Verhältnis, hat der Trump kürzlich wieder deutlich gemacht, dass ihm der Putin nahesteht.
Let me tell you, Putin went through a hell of a lot with me. He went through a phony witch hunt where they used him and Russia. Russia, Russia, Russia. You ever hear of that deal? That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Hillary Clinton, Shifty Adam Schiff. It was a Democrat scam. And he had to go through that. And he did go through it. We didn't end up in a war. And he went through it. He was accused of all that stuff. He had nothing to do with it. It came out of Hunter Biden's bathroom. It came out of Hunter Biden's bedroom. It was disgusting. The whole thing was a scam. And he had to put up with that. He was being accused of all that stuff. All I can say is this. He might have broken deals with Obama and Bush, and he might have broken them with Biden. He did, maybe. Maybe he didn't. I don't know what happened. But he didn't break them with me.
Martin, was sagt der Donald Trump vor Journalisten?
Ja, da haben wir Trump in full, also ein Ausbruch, Wutausbruch, als Zelensky neben ihm saß und der J.D. Vance auf der anderen Seite saß. Und Trump also quasi jetzt sagt, ja, wir haben die Hexenjagd zusammen durchgemacht, Wladimir Putin und ich, also der arme Putin, der hat es auch über sich ergehen lassen müssen, was ihm angetan worden ist, war ja alles so schrecklich und wie man das alles inszeniert hat und das war eine Hexenjagd ohne Ende, also eine völlig wirre Aussage, ja, und natürlich ist das eine Fixierung von Trump, dass man diese Hexenjagd gegen ihn hochgezogen habe, um auch den Russen zu schaden und dass man ihn in die Nähe von Russland gerückt hätte, obwohl das gar nicht so war und so weiter und so fort. Das war ein Ausbruch, der für mich schon fast psychopathologisch war. Und das war also an jenem unsäglichen Freitag, was Trump hier sagt, als er mit Zelensky und Vance und den Reportern im Oval Office saß.
Martin, die Sache mit der Hexenjagd ist ein alter Vorwurf. Ist denn da nichts dran?
Ich würde mal sagen, dass es vielleicht überzogen worden ist, aber man muss natürlich auch mal klipp und klar sagen, dass die Russen 2016 und 2015 klar für Donald Trump Partei ergriffen haben, weil sie wollten, dass er ins Weiße Haus einzieht. Und wer das nicht glauben möchte, auch in den Redaktionsstuben in Westeuropa, der sollte sich mal die 1000 Seiten des Senatreports von 2020 über Trump Russland zugute führen. Dieser Report wurde von Republikanern und Demokraten gemeinsam erstellt. 1000 Seiten. Ich kann das Journalisten nur empfehlen, meinen Gänse durchzulesen, weil nämlich, wenn man fertig ist mit dieser Lektüre, es keinen Zweifel gibt, dass Russland massiv, massiv zugunsten von Donald Trump in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 eingegriffen hat. Und wer das verleugnet, wer das nicht sehen will, der verleugnet sich auch vor der Geschichte. Das war eben einfach so. Deshalb sollte man etwas vorsichtig sein mit dem Begriff Hexenjagd.
Was heißt das mit dem Blick auf den Trump, seine Haltung gegenüber Russland und Putin jetzt?
Naja gut, Christoph, das ist eben die Frage. Ja, woher kommt Trumps emotionale Nähe zu Putin? Wie kann ein amerikanischer Präsident in einem Wutausbruch sagen, Wladimir Putin und ich sind zusammen durch die Hexenjagd von Russia durchgegangen? Ja, so als ob also Wladimir Putin im Kreml grauenhafte Nächte hätte durchstehen müssen, weil Robert Mueller hier in Washington eine Untersuchung angestellt hätte. Das ist natürlich lachhaft. Aber diese emotionale Nähe zu Putin führt immer wieder zur Annahme, dass Trump eigentlich wirklich um 20 Ecken denke, der ganz große Schachspieler sei und eine Grand Strategy plane gegenüber Russland, genauso wie Richard Nixon. Das ist, ich sag's nochmal, völliger Unsinn.
Aber was ist es denn?
Es ist Trumps zweifelhafte Bewunderung des Strongman, Kim Jong-un, Xi in Beijing, vor allem aber Putin, ja. Ich meine, man kann natürlich sogar mal bösartig sagen, Trump möchte zu Hause am liebsten genauso hausen wie Putin in Moskau. Politische Gegner dürfen schon mal aus dem Fenster fallen. Putin ist natürlich auch anti-woke. Putin ist gegen LGBTQ, Putin ist christlich, Putin imponiert, Putin hat seinen Laden im Griff, während hier das Chaos herrscht. Das sind alles Sachen, die also Trump sicherlich, wie gesagt, imponieren. Und wer für Trump arbeiten möchte, muss voll auf Linie legen. Marco Rubio, der jetzige Außenminister und auch Sicherheitsberater Michael Waltz, die waren ja früher alle mal anti-Putin. Jetzt ist alles in Butter, jetzt sind sie voll auf Linie. Ja. Vor allen Dingen Marco Rubio, da frage ich mich wirklich, was in dem vorgeht, wenn er nun ab und zu diese Sprechblasen von Trump imitiert. Man müsste sich mal wirklich in aller Ruhe anhören, was Marco Rubio über den Ukraine-Krieg vor einem Jahr gesagt hat, ja.
Tatsächlich war Kiew am Anfang sehr erleichtert, wo bekannt wurde, dass Marco Rubio Außenminister wird und Mike Waltz Sicherheitsberater. Weil beide sind, wie Martin gesagt hat, eigentlich antirussische Falken.
So, we don't know a lot at this point. Ukrainians were relieved at the choice of Secretary of State and also at the National Security Advisor. Both Rubio and the congressman are internationalists. And the congressman in particular, the future National Security Advisor, Mr. Waltz, has a strong record on Ukraine. His votes have been good for his record. He's met with Ukrainian soldiers. He gets it. So I think Ukraine felt a huge sense of relief at those two appointments.
Das ist Melinda Herring, eine Ukraine-Spezialistin vom Think Tank Atlantic Council, die eben sagt, dass die Ukrainer sich über die Ernennungen gefreut haben. Mittlerweile dürften die Ukrainer ziemlich ernüchtert, respektive sogar beunruhigt sein, angesichts der Tatsache, dass sie jetzt mit dem Rubio, dem Außenminister und dem Sicherheitsberater Waltz zu tun haben.
Ja, das ist schon richtig. Ich hoffe immer noch, dass gerade Marco Rubio, einen mäßigen Einfluss auf Trump haben wird. Wir müssen das jetzt nochmal sehen. Ich meine, es kann natürlich jetzt auch wirklich etwas rauskommen aus dieser Initiative. Aber die Frage bleibt natürlich, was bindet Donald Trump an Putin? Und ich habe nun versucht, ein paar Erklärungsversuche zu geben, ohne dass ich darauf bestehen würde, dass die alle recht und richtig sind. Ja, ich habe genauso viele offene Fragen wie unsere Zuhörer diesbezüglich. Aber zumindest muss man befürchten, dass wenn es nun wirklich zu Verhandlungen kommt, was wir ja alle wollen, Christoph, wir wollen ja, dass dieser unsägliche Krieg beendet wird. Aber wir müssen befürchten, wenn es zu diesen Verhandlungen kommt, dass Wladimir Putin Donald Trump wie eine Violine spielen wird, ja. Trump bildet sich ein, dass er der größte Unterhändler und Verhandler aller Zeiten sei, aber ich räume ihm eigentlich wenig Chancen einem Umgang mit den Russen, vor allen Dingen, wenn er, wie gesagt, viele Trümpfe schon vorher aus der Hand zu geben scheint. Und natürlich muss man auch in Betracht sehen, dass Trumps Verhältnis zur Ukraine völlig gestört ist. Das hängt mit seinem ersten Impeachment zusammen. Also nach diesem unsäglichen Telefonanruf zwischen Trump und Zelensky, als Trump Zelensky erpressen möchte und ihm sagen möchte, du kriegst nur noch Hilfe, wenn du mir Schmutz über die Bidens besorgst. Und das führte dann, wie wir alle wissen, zu einem Impeachment. Also Trumps Verhältnis zu Ukraine und zu Zelensky im Besonderen ist klar gestört. Auf der anderen Seite sind wir eigentlich immer noch im Dunkeln, warum Trump so anhängig und so hörig ist in vielem, was Putin sagt. Dass er zum Beispiel, ich komme da nochmal drauf zurück, weil es mir so ungeheuerlich scheint, dass er also in diesem Wutausbruch im Oval Office sagt, Putin und ich mussten zusammen durch die Hölle der Hexenjagd, der russischen Russland-Hexenjagd gehen. That's pretty crazy, you know?
Aber Martin, ist nicht eine Erklärung, wieso dass denn der Trump so stark an Putin gebunden ist? Irgendetwas? Ich weiß es auch nicht, aber es ist einfach unklar.
Ja, wir können nur spekulieren. Und natürlich, man könnte zum Beispiel spekulieren, dass es tatsächlich Schmutz gibt, den die Russen über Trump haben. Aber ich bin da eigentlich eher skeptisch. Ich glaube nicht an solche Verschwörungstheorien. Es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, dass Putin für Trump ein ganz angenehmer Zeitgenosse ist, weil er die Amerikaner nicht wie Trottel behandelt, ja, weil sie natürlich kaum Handel haben mit Russland, weil natürlich eine der Fundamente von Trumps politischer Überzeugung ist, dass die Amerikaner Trottel sind, eine Nation von Trotteln, die von allen übervorteilt und ausgenommen werden, auch von der Ukraine.
Aber nicht von Russland.
Nicht von Russland, nein, weil natürlich das Handelsvolumen sehr klein ist, ja, weil auch die USA nichts für die Verteidigung von Russland bezahlen müssen. Aber das ist schon irgendwie irre. Diese stolze amerikanische Nation in der Leseart von Trump, das sind alles Idioten, Webstübler, die also überall von allen anderen ausgenommen werden. Ja, die Europäer, sie zahlen für die europäische Verteidigung, dann tun alle Leute ihre Waren billig in die USA werfen, die Amerikaner verlieren dann Arbeitsplätze und das will er also unterbinden und Russland ist eben nicht Teil von dieser bösartigen Schar von Leuten, die die USA übervorteilt und die Amerikaner zu Trotteln macht, ja.
Aber jetzt der Vollständigkeit halber, wenn wir noch erwähnen, er hat jetzt auch Russland mit Strafzoll droht.
Ja, aber das ist natürlich ein Witz. Ich weiß die genaue Höhe des Handelsvolumens nicht, aber es sind ein paar Milliarden Dollar, also ganz wenig. Kein Vergleich zu Kanada, zur EU, zu China, zu Mexiko. Und da wird natürlich jetzt mit Zöllen hin und her rumgefuhrwerkt. Und das ist natürlich was ganz anderes als Russland, ja.
Wir haben jetzt noch kurz die Zölle angesprochen und überhaupt, man muss aktuellem Anlass auch noch kurz auf die Wirtschaft schauen. An der Börse geht es im Moment ziemlich drunter und drüber.
Kann man sagen, ja. Die amerikanische Wirtschaft und jetzt auch die Bosse sehen dem Treiben des großen Strategen mit diesen Zöllen mit wachsender Sorge zu. Es hat also Trump Zölle erst auf kanadischen Stahl 50% erhöht, dann wurden sie wieder zurückgenommen. Und das hat natürlich nicht zu Begeisterungsstürmen an der Börse geführt. Eine Sache, die ein Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens möchte, ist Berechenbarkeit. Und Berechenbarkeit gibt es nicht mit Trump. Hü und hot, morgen das, übermorgen jenes. Und natürlich jetzt das Neueste ist, dass die EU auch wieder Gegenzölle gegen amerikanische Waren, vor allen Dingen aus roten Staaten, also aus Trump-Staaten erhoben hat. Und so wird das ewig weitergehen. Und wenn es dumm kommt, dann wird eben diese ganz gute Konjunktur, die wir hatten zu Beginn der Trump-Präsidentschaft, die wird den Bach runtergehen. Und auch dafür haben Trumps Leute schon eine Antwort. An allem ist Joe Biden schuld. Ja, man hat eine ganz, ganz beschissene Wirtschaft geerbt. Da kann ich natürlich nur drüber lachen, ja. Das ist wieder mal eine Wirklichkeitsumdeutung von Trumps Leuten. Die Trump-Leute haben eine sehr gute Wirtschaft gehabt mit relativ niedriger Inflation. Die Inflation ging runter. Das Wachstum war solide, der Arbeitsmarkt war solide, die Börse war solide. Und nun also kommt also hier einiges in Gang. Man weiß nicht mehr, was die nächste Woche bringt, weil der große Stratege immer wieder neue Ideen hat, die er dann wieder halb zurücknimmt. Dann tut er sie wieder ankurbeln und so weiter und so fort. Ja, das ist nicht das, was ich als Chef von einem Unternehmen mit 20.000 Leuten haben will. Ganz sicher nicht, ja.
Um zum Fazit zu kommen, was heißt das jetzt alles für die nächsten Wochen und Monate mit der Regierung Trump?
Das heißt, dass ich und du ziemlich viele schlaflose Nächte haben werden, weil wir wirklich nicht wissen, was nächste Woche auf uns zukommt. Man kann immer nur wieder das Beste hoffen, aber es gibt natürlich kaum noch Leute um Trump herum, die ihm in den Arm fallen könnten. Seine Partei, die Republikanische Partei, ist ein ihm treu ergebener Kultverein, anders kann man es nicht sagen. Und es werden also deswegen auch Fehlurteile hier in Washington gemacht werden. Es wird Bedrohungen der amerikanischen Meinungsfreiheit geben, davon bin ich überzeugt. Ja. Und ich muss dir sagen, ich schaue insgesamt mit großer Sorge auf die kommenden Monate. Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber ich bin mir nicht sicher.
Wir werden es sehen. Vorerst besten Dank, Martin.
Dank dir, Christoph.
Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von unserem sehr treuen Hörer Nick Weber. Der Nick Weber ist der beste Zugchef der SBB. Das kann ich da gerne betonen. Grüße an Nick an dieser Stelle. Der Nick Weber bezieht sich auf den letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, wo wir, der Martin und ich, über Zölle geredet haben und eine mögliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Kanada. Wir haben es ja heute wieder angesprochen. Jetzt möchte der Nick Weber wissen, wie lange die USA wirtschaftlich überleben könnten, wenn die EU, Kanada, Mexiko, vielleicht ganz Lateinamerika keine Waren mehr aus den USA beziehen und importieren. Martin, eine recht hypothetische Frage, aber was meinst du?
Ja, das ist eine tolle Frage. Ich meine, die habe ich mir auch schon gestellt, ja. Wäre ganz klar, Herr Weber, dass natürlich die amerikanische Wirtschaft wahrscheinlich einen ganz schweren Schlag erleiden würde. Wir wissen natürlich nicht, wie Donald Trump darauf reagieren würde, müssten das Schlimmste befürchten. Also es gibt ja jetzt schon Gerüchte in Washington, dass die Trump-Regierung erwägt, US-Sonderkräfte in Mexiko einzusetzen, allerdings gegen Drogen, nicht wegen allgemeinen Wirtschaftsfragen. Trotzdem, das wäre natürlich für die USA ein schwerer Schlag und das bringt mich auch zu einem Lieblingspunkt von mir, nämlich wenn die EU in Brüssel nicht so ein Schlappschwanzhaufen wäre, dann hätten sie den Kanadiern längst ein Beitrittsangebot unterbreitet und die Kanadier in die EU aufgenommen. Kanada, wie wir alle wissen, steht mächtig unter Druck. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ottawa solch ein Beitrittsangebot irgendwann wahrnehmen würde, wenn der Druck aus Washington noch größer wird.
Wenn ich noch mal schnell darf auf die Frage von Nick Weber zurückkommen, ist heute nicht die internationale Wirtschaft dermaßen verflochten, globalisiert, dass es gerne nicht möglich ist, dass man ein Land, beispielsweise eben die USA, einfach boykottieren kann, was den Handel betrifft?
Ja, du würdest natürlich die ganzen Lieferketten zum Erliegen bringen. Das war jetzt natürlich auch die große Sache mit den Zöllen auf kanadische und mexikanische Importe in die USA, die amerikanische Autoindustrie betreffen. Was dabei rausgekommen wäre, wären Preiserhöhungen bis zu 10% für alle in den USA hergestellten Autos gewesen. Natürlich, wenn nun die lateinamerikanischen Länder und Kanada plötzlich einen totalen Boykott amerikanischer Waren machen würden, dann würden ihre eigenen Wirtschaften natürlich auch leiden. Das ist klar, das ist Globalisierung, ja. Aber wir sehen es ja nun, nochmal grundsätzlich zu dem, was Trump hier macht. Als Trump während des Wahlkampfs gesagt hat, er möchte Zölle auf Einfuhren aus allen möglichen amerikanischen Handelspartnern erheben, hat ihm das keiner wirklich geglaubt. Am wenigsten geglaubt haben sie die Bosse von der Wall Street, also auch die Finanzleute. Und die stehen jetzt da und sagen, er hat das wirklich gemacht, er macht das wirklich, ja. Und die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Aber da muss man also wirklich dann Trump wieder den Daumen halten und sagen, okay, du hast es angekündigt, jetzt mach das mal, ja. Und das wird natürlich die amerikanische Wirtschaft in ungeheure Bedrängnis bringen. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Aber ja klar, aufgrund der Globalisierung ist es so, dass jedes in USA hergestellte Fahrzeug zum Beispiel nur mit Teilen aus Kanada und Mexiko und vielleicht sogar von anderswo gebaut werden kann. Deshalb also diese ganze Zollsache ist wirklich Gift für die amerikanische Wirtschaft.
Martin, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage vom Zugchef Nick Weber. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Martin, besten Dank und tschüss nach Charlottesville.
Tschüss nach Zürich, Christoph.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», dem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», dem «Bund», der «Berner Zeitung», der «Baz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. In einer Woche rede ich hier mit Tina Kempin-Reuter, unserer Kollegin in Birmingham, Alabama, wo sie als Politikwissenschaftlerin lehrt und forscht an der Uni. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.